Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 7. Januar. Heute mit folgenden Themen. Der Preis, der nie abgeholt wird. Schon jetzt über 100.000 Stimmen für den Public Eye Award. Und die Bitcoins bringen Menschen um den Globus in Goldrauschstimmung. Doch die Kunstwährung könnte vor einem baldigen Ende stehen. Am Mikrofon begrüßt euch Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Umstrittener Asyltestbetrieb ist angelaufen. Das Verfahrenszentrum Juch an der Förli-Buck-Straße in Zürich hat gestern seinen Betrieb aufgenommen. Hier will der Bund bis Ende September 2015 Asylverfahren der Zukunft erproben. Innerhalb maximal 140 Tagen sollen Asylverfahren bis hin zur Ausschaffung durchgezogen werden. Allein bis zum erstinstanzlichen Entscheid dauerten Asylverfahren im vergangenen Jahr über 200 Tage. Zur Beschleunigung beitragen sollen kurze Wege und straffe Fristen. So hat das Bundesamt für Migration nur 2,5 Kilometer von der Barackensiedlung Juch entfernt ein Verfahrenszentrum eingerichtet. Das ganze Projekt ist umstritten. Die Menschenrechtsorganisation Augenauf kritisiert in ihrem neuesten Bulletin unter anderem, das BFM sei mit dem Zürcher Testbetrieb vor allem daran interessiert, einen großen Teil der Verfahren in möglichst kurzer Zeit mit einer Ablehnung des Asylantrags abzuschließen. Der Milliardenverlust der Nationalbank trifft den Kanton Bern. Da die Nationalbank in diesem Jahr keinen Gewinn an die Kantone ausschüttet, könnte das Budget des Kantons Bern in die roten Zahlen rutschen. Dies trotz des Sparpaketes. Der Kanton hat nämlich im Budget 2014 rund 82 Nationalbankmillionen eingetragen. Diese fallen nun auf einen Schlag weg. Zwar sprach die Nationalbank keine explizite Warnung aus, doch der Goldcrash begann bereits im Frühsommer. Dass es zu Ausfällen kommen würde, lag eigentlich auf der Hand. So kritisieren die Finanzexperten die Kantone, die trotzdem mit dem Geld der Nationalbank gerechnet hatten. Tunesien billigt Geschlechtergleichheit. 3 Jahre nach dem Sturz von Ex-Machthaber Ben Ali soll im Maghreb-Staat eine neue Verfassung verabschiedet werden. Vor dem Gesetz werden Männer und Frauen nun die gleichen Rechte haben. Tunesien gewährt Frauen seit 1959 mehr Rechte als andere arabische Staaten, diskriminiert sie aber in manchen Lebensbereichen nach wie vor. Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch hatten vorab kritisiert, dass in der verabschiedeten Passage nur von Staatsbürgern die Rede sei. Das Gleichheitsprinzip gelte damit nicht für Ausländer und Ausländerinnen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es schön. Schön ist bekanntlich ja relativ und bedingt deshalb einer Erklärung. Der Tag beginnt mit sehr vereinzelten Wolkenfeldern, die könnten, was aber wirklich unwahrscheinlich ist, ein paar Tropfen fallen lassen. Der Rest des Tages bleibt sonnig. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf unter 1%, die Temperaturen dagegen steigen auf ungefähr 8 Grad. Am Donnerstag nochmals genau dasselbe, nur mit etwas dickeren Wolken und Temperaturen bis zu 10 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In 2 Wochen wird Davos wieder zum Bunker für die Mächtigen dieses Planeten. Dann findet das Jahrestreffen des World Economic Forum WEF statt. Und dann laufen wieder zahlreiche Protestaktionen von Kritikern und Kritikerinnen des globalisierten Kapitalismus. Traditionell vergeben die beiden Organisationen, Erklärung von Bern und Greenpeace, den sogenannten Public Eye Award. Ein Schmähpreis für besonders asoziale oder umweltschädigende Großkonzerne. Im Moment kann über das Internet abgestimmt werden. Kandidierende sind unter anderem der Weltfußballverband, FIFA, die Rohstoffriesen Gazprom und Glencore oder die Pharmakonzerne Syngenta und Bayer. Über 100.000 Stimmen sind schon eingegangen. Die Frage stellt sich, könnten die Großkonzerne mit ihren Milliarden nicht einfach dieses Voting manipulieren? Michael Spahr hat bei Lila Lukasch von Greenpeace nachgefragt.
Abstimmungen wurden bisher dadurch verhindert, dass jeder Computer nur einmal abstimmen durfte. Und diese Barriere ist eigentlich ziemlich schwer zu knacken. wenn jetzt das doch irgendwie geknackt werden würde, dann würden sich Auffälligkeiten ergeben im Abstimmungsprotokoll. Und bei Verdacht würden wir dem gezielt nachgehen.
Dieses Voting für asoziale oder umweltschädlichende Firmen auf der ganzen Welt findet ja auch auf der ganzen Welt statt. Sie veröffentlichen auch, von wo verschiedene Menschen voten. Auffallend ist, die USA ist an der Spitze, dann Brasilien, Deutschland, Russland. Fast nicht gewotet wird von China, einer weiteren Großmacht. Wie erklären Sie sich die Länderverteilung?
Das ist eigentlich zufällig und da haben wir auch keine Macht darauf, weil wir Greenpeace und die EVB bieten eigentlich den nominierenden Organisationen, also NGOs der ganzen Welt, ihre Kampagnen so mit Public Eye zu pushen oder noch mehr zu pushen. Und wir bieten eigentlich nur die Plattform, aber die Public Eye Awards sind unabhängig. Wie das Voting verläuft, liegt dann schlussendlich bei der Stimme von der Öffentlichkeit. Und auch zum Teil, wie die einzelnen Organisationen selber halt ihre Nominierungen pushen. Und jetzt in diesem Fall denke ich auch, dass FIFA vor allem weit vorne liegt, zum Beispiel, weil in Brasilien ist es momentan ein sehr aktuelles Thema mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann Gazprom war sowieso schon jetzt ziemlich stark in den Medien. Also die Leute haben hier einen starken Wiedererkennungswert. Und von einigen Fällen, wie zum Beispiel Marvin Harvest, weiß man auch noch nicht so viel.
Auffallend ist dann auch im Moment an dritter Stelle, also zuoberst ist Gazprom, also der russische Rohstoffgigant, dann die FIFA, zwei äußerst bekannte Firmen, die für ihre Verfehlungen bekannt sind. Dann an dritter Stelle ist Syngenta, Bayer und BASF, weil die mitverantwortlich sind für das Bienensterben. Das ist ja eine Kampagne von Greenpeace. Ist das auch ein bisschen ein Kampagnenbarometer, dass Sie da sind? Sehen Sie in so einem Voting auch den Erfolg Ihrer Kampagnen?
Zum Teil sicher, weil Greenpeace ist eine große internationale Organisation und durch die Greenpeace-Kampagnen wurde man natürlich sehr stark aufmerksam auf Syngenta, auf Gazprom. Und das gibt hier in diesen Nominationen sicher einen kleinen Push. Den können wir nicht verhindern. Aber trotzdem möchten wir betonen, dass wir unabhängig sind und jeder hat die Möglichkeit auf der ganzen Welt, also jede NGO, jede Organisation, sogar eine Privatperson kann theoretisch eine Firma nominieren. Und diese Nominationen werden begutachtet von einer unabhängigen Instanz, der Institut für Wirtschaftsethik von der Universität St. Gallen. Plus haben wir eine unabhängige Jury, die den Jury Award wählt. Also schlussendlich entscheidet dann die Öffentlichkeit durch das Voting und die Jury den Preis. Aber klar, durch das, dass wir halt diese Greenpeace-Kampagnen in der Öffentlichkeit schon sehr bekannt sind, ist hier das abzulesen.
Der Preis wird anlässlich des WEF als eine Art Gegenveranstaltung zum WEF bekannt gegeben, welche dieser Firmen wirklich am meisten zu schmähen ist. Wie wird das dann jeweils, diesen Preis gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren, wie wird das dann am WEF aufgenommen? Kommen da direkte Reaktionen oder werdet ihr da schön ignoriert von den großen Konzernen, die am WEF vertreten sind?
Sagen wir so, die Preise werden nicht abgeholt. Und ich meine, Public Eye Awards hat in den letzten vergangenen Jahren doch zu einigen kleineren und größeren Erfolgen geführt. Meistens geben die Firmen das aber auch nicht zu, dass sie wegen diesem Public Eye Award jetzt ihr Verhalten ändern würden. Das ist meistens auch nicht mit der Fall. Meistens ist Public Eye Award ein Faktor mit, der öffentlichen Druck erzeugt und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam macht.
Sagt Lila Lukas von Greenpeace und Verantwortliche der Public Eye Awards. Bis am 22. Januar kann noch mitbestimmt werden, wer der schlimmste Großkonzern der Welt ist. Die Internetadresse lautet www.publiceye.ch.
Rabe Info 95,6.
Sind Alternativwährungen wie der Bitcoin die Währung der Zukunft? Können Zahlungsmittel stabil bleiben, die nur aus dem Glauben derer leben, die es verwenden? Oder zeigt uns das neue Phänomen von Kunstwährungen wie Bitcoin, Litecoin und wenn nur, wie fragwürdig auch unser richtiges staatlich kontrolliertes Geld ist? Fragen, denen Michael Liebler vom Stoffwechselradio nachgegangen ist.
Anfang Januar 2013 wurde ein Bitcoin noch für ungefähr 10 Euro getauscht. Dann folgte ein rasanter Aufstieg, bis er Anfang Dezember für kurze Zeit fast 900 Euro wert war. Zwei Wochen später war ein Bitcoin noch für knapp 400 Euro zu haben. Aktuell beträgt der Wechselkurs ca. 550 Euro. Kein Wunder, dass die digitale Währung in den vergangenen Monaten die Fantasie vieler Menschen beschäftigt hat. Geschichten wie aus der Zeit des Goldrauschs machen die Runde. Ein Brite habe eine Festplatte mit 7500 Bitcoins weggeworfen, berichtete NTV. Millionen Euro liegen nun auf einer Müllkippe herum. Wer sie findet, hat ausgesorgt. Ein Norweger wieder soll mehr Glück gehabt haben. Er fand seine längst vergessenen Bitcoins doch noch wieder und konnte sich davon ein teures Appartement leisten. Geschichten eben, wie sie die Regenbogenpresse liebt. Wer sich 2009 mit Bitcoins befasste, konnte von dieser Entwicklung kaum etwas ahnen. Zu den ersten Minern, also sozusagen Herstellern von Bitcoins, gehörte auch Björn Giesler. Den eher nüchternen ITler bewegte seinerzeit keineswegs der Traum vom schnellen Geld. Im Interview schildert er seine Motive.
Das klang wahnsinnig spannend, das ganze Konstrukt. Es gibt eine Währung, die keine zentrale Ausgabestelle hat, die ohne staatliche Kontrolle auskommt. Und auch da ist irgendwas Digitales, was trotzdem nicht beliebig vermehrbar ist. Das kennt man eigentlich nicht. Man kann alles kopieren. Hier funktioniert es aber nicht. Das wird irgendwie getragen von der Rechenzeit der Teilnehmer an diesem Netzwerk. Und auch wahnsinnig spannend fand ich, dass das ein System ist, was auf Jahre im Voraus geplant ist. Und das ist alles in Algorithmen und in Code gegossen. Heute steht dieses Regelwerk schon fest für gedacht Jahrzehnte im Voraus. Dazu kam irgendwie das allgemeine Umfeld damals. Wir hatten Euro-Krise und damals hat man auch, ist wieder etwas aus der Mode, gerade viel von Inflation geredet. Und jeden Tag hat der Goldpreis neue Rekorde aufgestellt. Und da wirkte dieses Bitcoin irgendwie fast wie eine Insel der Vernünftigen, kurzzeitig.
Damals eine Insel der Vernünftigen, heute eine Achterbahn der Spekulation. Das war der Digitalwährung keineswegs in die Wiege gelegt. Im Gegenteil. Ein ehrliches Geld, eines, das Vertrauen verdient, wollte der Erfinder der Währung mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto auf die Welt bringen, meint der Wertkritiker Ernst Lohhoff.
Diese Bitcoins sind aus der Taufe gehoben worden, Januar 2009, unmittelbar nach der Lehman Brothers Pleite, in der Zeit, wo die ganzen Zentralbanken dazu übergegangen sind, Kreditgeld zu schöpfen wie die Weltmeister. Und da war das auch ein Gegenkonzept gegen diese expandierende Geldpolitik. Das lässt sich auch schon am Konzept ablesen. Also da ist ja bei diesen Bitcoins eine Obergrenze eingebaut, bis zu der dieses Geld als Umlaufmittel ausgegeben werden soll. Eben, es sollen nie mehr als 21 Millionen dieser Bitcoins umlaufen.
Wie funktioniert aber nun das Mining, also die Herstellung der Bitcoins, und wie funktioniert der Zahlungsverkehr? Nach dem Plan der Erfinderinnen existiert ein Netzwerk von gleichberechtigten Rechnern, dem jeder beitreten kann. Dieses Netzwerk soll erstens neue Bitcoins erschaffen und es hat zweitens den Zweck zu ermöglichen, die Gültigkeit von Zahlungen zu prüfen. Vereinfacht gesagt, die beteiligten Rechner erhalten eine kryptografische Aufgabe, die sie lösen müssen. In diese Aufgabe fließen Daten über eine Reihe von Transaktionen mit Bitcoins ein, die durch ihre Lösung bestätigt werden. Die Überprüfung der Richtigkeit einer solchen Berechnung muss sehr einfach sein, während die Berechnung selbst sehr schwierig ist und mit der Anzahl der Beteiligten immer aufwendiger wird. Sozusagen als Belohnung für die Berechnung werden gleichzeitig neue Bitcoins erzeugt, die den Minern zufallen. Es existiert also keine zentrale Instanz, die Kontrolle ausübt und von der Herstellung der Coins profitieren könnte. Auch muss, wer mit Bitcoins bezahlt, seine Identität nicht preisgeben. Eine Tatsache, die es natürlich nahelegt, illegale Geschäfte mit der digitalen Währung abzuwickeln. Der alchemistische Traum vom Goldberg, der aus dem Nichts erschaffen wird, wird allerdings wohl kaum wahr werden. Die Kosten für den Computer und für den verbrauchten Strom schränken die Gewinnmöglichkeiten beim Mining ein. Björn Giesler zum technischen Equipment in den Anfängen.
Also ich habe das auf meiner normalen Grafikkarte gemacht, die erreichte damals 300 Megahashes pro Sekunde, also 300 Millionen Hashing-Operationen. Und damit habe ich in zwei Wochen etwa 3 Bitcoins gemined. Und das war auch meine ganze Mining-Karriere. So eine Grafikkarte verbraucht unter Last sehr viel Strom, ungefähr 200 Watt. Das macht dann irgendwie 5 Kilowattstunden am Tag. Es war profitabel, aber irgendwie habe ich aus 5 Euro Strom 10 Euro Bitcoins gemacht und sehr viel heiße Luft. Und ja, nach kurzer Zeit erschien mir das Ganze auch irgendwie widersinnig.
Als ich das erste Mal von dem Konzept einer digitalen Währung hörte, die durch Rechenleistung gestützt wird, glaubte ich an eine antikapitalistische Satire, die sich irgendwie verselbstständigt hat. Statt menschliche Arbeitskraft als Grundlage zu begreifen, Arbeitskraft, die Waren und Dienstleistungen schafft, also den gesellschaftlichen Reichtum herstellt, den unser Geld repräsentiert oder repräsentieren soll, lassen wir Maschinen völlig sinnlose oder zumindest fast sinnlose Arbeit tun. Und siehe da, die Sache funktioniert genauso gut. Doch als Satire ist der Bitcoin eben nicht gemeint. Was also steckt dahinter? Nur heiße Luft? Oder handelt es sich gar, wie häufig in Internetforen vermutet, um eine Art Schneeballsystem? Reich werden kann, wer am Anfang einsteigt, bezahlen werden alle anderen. Björn Giesler will das nicht ganz von der Hand weisen.
Das Ganze ist ein wahnsinnig interessantes Experiment, was viele Vorzüge bietet, aber es hat auch ganz viele Merkmale eines Schneeballsystems. Die Leute am Anfang haben sich viele Bitcoins beiseite geschafft und das ganze System arbeitet mit ganz vielen Reichtumsversprechen. Wenn ich jetzt heute die neueste, beste Hardware hätte, die mich $1000 kostet und das in irgendeinen Mining Calculator eingebe, kommt raus, dass ich damit $500 im Monat verdiene. Und irgendwie schaut es auch so aus, als ob der Preis nur eine Richtung kennt, mittelfristig immer weiter nach oben und auch in großen Sprüngen. Ja. Also es werden immer mehr Leute in diesen Rausch gezogen und absehbar muss damit irgendwann Schluss sein. Ja. Also alle Narren müssen irgendwann dabei sein und wenn man keine neuen Narren mehr findet, müsste man nicht davon ausgehen, dass das Ganze in sich zusammenfällt.
Sagt Björn Giesler, der anfangs selbst Bitcoins produzierte, nun aber aus dem Netzwerk ausgestiegen ist.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 7. Januar auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer, um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Michael Liebler. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht der Königin Rebecca Weitsicht und Sanftmut mit ihren Untertanen und der Königin Virginie viel Geduld und ein lockeres Zepter. Und euch allen einen inspirierenden Tag.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.